Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Gedankenkraft, deinem Mindpower-Podcast. Mein Name ist Selina Julia Schneider, ich bin die Gründerin dieses Podcasts hier und heute gibt es wieder eine ganz wundervolle Kraftmenschen-Session mit der lieben Andrea Dinkel-Tischendorf, die ich hier in meinem Podcast heute begrüßen darf. Und Andrea ist Autorin, spiritueller Coach und Seminarleiterin für geistige Heilweisen. Und ihr spreche ich heute so ein bisschen über das Thema, wie wir unseren authentischen Lebensweg finden können, wie wir zu unserer Seelenaufgabe finden, was Ängste und aber auch das Thema Vergebung mit diesem Prozess zu tun hat. Und ich freue mich einfach ganz arg, dass Andrea hier ist. Herzlich willkommen, liebe Andrea.
Ja, herzlich willkommen, liebe Selina, und danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein.
Schön. Ja, ich habe gerade schon so ein bisschen angekündigt, heute wird es auf jeden Fall auf einer spirituellen Ebene um das Thema unserer Lebensaufgabe, unserer Aufgabe, warum wir hier auf dieser Welt sind, gehen. Wir werden ganz, ganz viel dazu sprechen, wie wir es schaffen können, diese Aufgabe für uns zu finden. Und du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass auch du deinen Weg erstmal finden musstest, auch du erstmal verstehen musstest, wie man diese Aufgabe einfach eigentlich dann wirklich auch findet. Mhm. Und vielleicht magst du am Anfang dich einfach mal kurz vorstellen und so ein bisschen was zu deinem Weg erzählen, warum du heute da stehst, wo du heute stehst.
Ja, ja. Sicher gerne. Ich habe ja einen Podcast von dir gehört, liebe Selina, wo es um Hochsensibilität ging, Hypersensibilität ging, und das hat mich sehr angesprochen, weil es hat mich doch erinnert an meine Kindheit und wie im Grunde auch alles bei mir angefangen hat. So, man kann sagen, dass ich als Kind schon gewisse Dinge wahrgenommen habe, die jetzt so kein anderer sieht oder hört. Ich habe zum Beispiel Verstorbene gesehen und ich habe mich dann irgendwann merkt man dann, dass man ja doch anders ist und dass man andere Dinge wahrnimmt. Und dann passiert das, was kein Kind möchte. Man fühlt sich anders wie andere. Und das will natürlich kein Kind, sich anders fühlen. Und ich denke, dass aus dem Grund auch so diese Hellsicht, die ich schon als Kind hatte, erstmalig auch wieder ja, sich verschlossen hat. Und im Laufe der Zeit es gab dann einige Erlebnisse in meinem Leben. So Mitte 20 bin ich sehr schwer erkrankt. Bekam ich eine schwere Bauchfellentzündung, an der ich auch fast gestorben wäre. Und in dieser Zeit machte ich auch gewisse Erfahrungen, innere Erfahrungen und wurde auch geheilt. Habe also Wunder am eigenen Körper erlebt. Und das war der Grund, warum ich neugierig wurde. Also ich wusste, dass es Dinge gibt, die man vielleicht so im ersten Blick nicht erklären kann. Aber dennoch sind sie da. Und damit wurde ich neugierig auf geistige Heilweisen. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert. Ich habe doch sehr bodenständige Berufe ergriffen, habe auch mehrere Berufe in meinem Leben aufgenommen. Ich bin Kauffrau geworden, ich habe Raumausstatterin gelernt. Ich war im Außendienst für Elektronik, also alles sehr verstandesbetonte Geschichten auch überwiegend. Aber durch dieses Erlebnis, das ich doch hatte mit der Not-OP, kam ich dann auf den Weg und habe dann geistige Heilweisen erlernt und bin dann zu einem deutschen Heiler geführt worden, mit dem ich über lange Zeit eben auch Gruppenhealings gemacht habe. Und in dieser Zeit kam so dieses Hören und Sehen aus der geistigen Welt wieder zurück. Das heißt, wenn ich mit Menschen beschäftigt war, dann hörte ich plötzlich Dinge in meinem Inneren, wie zum Beispiel: Hilf ihr, sie hat ihre ganze Familie verloren. Oder ich konnte auch Krankheitsbilder sehen und habe dann zum Beispiel von Verstorbenen gehört: Hilf ihr, sie hat ihr Magengeschwür, weil sie kann mir nicht vergeben. Und das war natürlich überhaupt keine einfache Sache für mich, sowas zu hören. Ich war das auch nicht gewohnt. Und damit umzugehen auch. Aber es war dann auch so, dass wenn das in meinem Kopf war, das waren telepathische Gedanken, dann wusste ich auch, wenn ich nichts tue damit, dann werde ich das wahrscheinlich ein halbes Jahr in meinem Kopf rumtragen und mit mir rumtragen. Und ja, es wird mich belasten und es wird auch nichts Gutes tun. Und wenn ich tat, was mir aufgetragen wurde, also es waren dann wirklich Instruktionen, die ich bekam für Menschen, um Menschen zu helfen, dann wusste ich immer, was zu tun war, um diesen Menschen weiterzuhelfen. Das heißt, ich bekam immer, was nötig war, um diesen Menschen aus einer Angst zu helfen oder aus einem Schuldgefühl zu helfen, etc. Und das war letztendlich mein Einstieg, weil natürlich hat man am Anfang Angst, dass man was falsch sagen könnte oder dass man ausgelacht werden könnte oder was auch. Aber das ist nie passiert. Und wenn man die Menschen dann betrachtete, so im Nachhinein, dann hat man sehr schnell ein Ergebnis gesehen. Also es war sehr effizient. Man konnte sehen, dass die Augen wieder leuchteten, dass das Gesicht wie weich gezeichnet war. Manchmal bin ich diesen Menschen, die, mit denen dann gearbeitet wurde, ein Jahr später begegnet und sie wurden von traurigen Genossen sozusagen zu strahlenden Wesen. Und das hat mich dazu veranlasst, meine Angst, meine eigene Angst hinten anzustellen und zu sagen, das ist die Sache wert, das zu tun. So, mein Beruf ist mir eigentlich hinterher gerannt, sozusagen.
Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist es eigentlich so, wie du das auch beschreibst, dein Zugang zu deiner Intuition, den du irgendwo für dich gefunden hast,
ganz
der
genau
dir dabei hilft, sowohl deinen Weg zu finden, aber auch andere Menschen auf ihrem Weg begleiten zu können und in bestimmten Situationen vielleicht darin bestärken zu können, auch zu ihrer Intuition zurückzukehren.
Ja, ganz genau. Das ist ein Part dieser Arbeit, dass ich Menschen helfe. Das mache ich beispielsweise in Ausbildung, zu ihrer Intuition wieder zurückzugelangen, weil jeder Mensch hat ja Hellsinne, jeder Mensch hat ja Medialität in sich. Das sind im Grunde Gottesgaben. Und wir haben nur verlernt, diese Sinne auch zu nutzen und mehr auf unsere Intuition zu hören. Es gibt ja immer noch Naturvölker oder indigene Völker oder nenne es, die sich ja mit telepathischen Gedanken senden, auch unterhalten über lange Distanzen. Das heißt, es gibt es und es gab es schon immer, nur wir nutzen es zu wenig. Das heißt, man trainiert uns eigentlich die Intuition als Kind schon ab.
Ja, das ist total spannend, dass du das sagst, weil das ist auch so, ich sag mal, so ein bisschen mein Weg, was ich auch immer mehr erfahren darf. Eigentlich, wenn man wirklich mal Platz macht neben den ganzen Gedanken, den ganzen Ängsten, die einen im Alltag oftmals einholen und wirklich sich einfach mit seiner Intuition verbindet, dann weiß man eigentlich ziemlich genau, wenn diese Intuition da sein darf oder wie du es beschreibst, diese Hellsichtigkeit da sein darf und wir da einfach ins Empfangen gehen, was der richtige Weg für einen ist und was einem gut tut und welche Dinge ja einfach wichtig für das eigene Leben sind. Aber wie du auch so schön beschreibst, es wird uns wirklich förmlich abtrainiert.
Ja, ganz genau. Aber wenn man, was sozusagen noch dazu kommt, dass es nicht nur abtrainiert wird, sondern dass wir ja wie Mauern eigentlich schon aufbauen in jungen Jahren oder dass sie durch unsere Umgebung auch aufgebaut werden. Und das sind eben, was ich als Mauern bezeichne, eben diese Ängste und Zweifel und Sorgen und dieses Kontrolle bewahren. Wir müssen über alles Kontrolle bewahren. Und wir lernen zum Beispiel auch nicht, mit Fehlern umzugehen und. So die verstandesbetonte Seite wird sehr, sehr gefördert und das andere verkümmert einfach. Und ich finde, wir brauchen unseren Verstand sehr wohl. Wir müssen leben, wir haben einen Alltag. Aber er sollte nicht quasi das Zepter in der Hand sein, sondern er sollte Instrument unseres Herzens sein. Und dann funktioniert die Sache ganz gut und dann kann man auch einfacher durchs Leben gehen.
Ja, das klingt super schön, auf jeden Fall. Also wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, der Weg zu deiner Lebensaufgabe ist wirklich der Weg hin zu deiner Intuition, hin sich von Ängsten, von Zweifeln, von diesem Kontrollzwang, mit dem wir irgendwie alle so ein bisschen aufgewachsen sind und den wir erlernt haben, zu befreien. Jetzt ist natürlich die zentrale Frage, wie mache ich das?
Ja, das ist eine gute Frage. Und man muss auch verstehen, dass wir sind ja viel mehr als unsere Gefühle oder Gedanken. Das ist ja nicht wirklich, was wir sind. Aber sich zu erinnern, dass wir ja von Gott schon gewisse Eigenschaften in uns tragen, wie zum Beispiel Freude, wie zum Beispiel Vertrauen, wie Schöpferkraft und Mitgefühl und so weiter und so fort, hilft uns auch zu wissen, um was es eigentlich geht. Denn es geht darum, diese Eigenschaften auch zu leben. Und was hindert uns daran, die Freude, die wir tatsächlich sind, wirklich auch frei zu leben? Das sind eben diese Negativ-Denkmuster, die Negativ-Glaubenssätze, unsere Ängste, unsere Zweifel. Und wenn man versteht, und das ist ein Hauptpart bei meiner Arbeit, wenn man versteht, woher diese Ängste beispielsweise kommen und wieder an diesen Punkt kommt, wo sie entstanden sind, sei es jetzt zum Beispiel sehr auf frühere Leben, dass sie entstanden sind in früheren Leben, und das ist so die Erfahrung, dass das zu 90% der Fall ist, dass wir gewisse Negativerlebnisse schon aus früheren Leben mitgebracht haben, die nicht verarbeitet worden sind. Das heißt, dass eine Angst vielleicht schon viel früher entstanden ist und wir haben den Umstand, der zu dieser Angst geführt hat, noch nicht losgelassen, weil wir vielleicht ein Schuldgefühl aufgenommen haben, weil wir anderen Menschen, die uns etwas angetan haben, etwas nicht vergeben haben, weil wir etwas noch als Stachel sozusagen im Fleisch sitzen haben. Und dann passiert Folgendes: Wir kommen in dieses Leben hinein, werden als ja reines Baby sozusagen in dieses Leben hineingeboren, haben schon unsere Familie und so weiter ausgesucht und werden genau mit diesen Problemen, die wir schon aufgegriffen haben zuvor, wieder konfrontiert. Manchmal sogar mit den gleichen Menschen. Oder es kommen die gleichen Umstände auf uns zu, aber auf jeden Fall werden wir mit den gleichen Ängsten und Negativgefühlen konfrontiert, schon von Kindheitsbeinen an, weil der Mensch diese lösen will. Und wenn der Mensch sagt, jetzt ist es mir genug, jetzt habe ich genug davon, ständig dieses Gefühl mit mir herumzutragen, ich möchte wissen, woher das kommt, ich möchte es loslassen. Es hat auch etwas mit freiem Willen gebrauchen, um etwas loszulassen. Dann kann er durch dieses Durchleben des Prozesses das Alte loslassen und Neues aufnehmen. Und dann kann man sagen, dass im Grunde ja jede Angst auch eine wunderbare positive Ausrichtung hat. Ne? Wenn ich zum Beispiel die Angst davor nehme, sich hilflos zu fühlen oder ohnmächtig zu fühlen, dann weiß ich im Umkehrschluss, das ist wie so eine erste Seite der Medaille, und dann weiß ich, wenn ich die Medaille umdrehe, im Umkehrschluss, hier geht es für den Menschen um Eigenmächtigkeit, um Selbstmut zu gebrauchen, gute Entscheidungen für sich selbst zu treffen, für das eigene Leben, das Zepter sozusagen selbst in die Hand zu nehmen. Und wenn zum Beispiel die Angst da liegt vor, was können wir nehmen, zum Beispiel vielleicht vor Krankheit, dann weiß ich im Umkehrschluss sofort, dass die Seele oder der Mensch auch gekommen ist, um zum Beispiel die Eigenschaft von Heilkraft anzuwenden, weil das hat Gott auch in uns hineingegeben. Das ist auch eine Eigenschaft, die in uns sitzt, Heilkraft. Und dann kann es gut sein, dass dieser Mensch zum Beispiel entweder Arzt wird oder Heilpraktiker oder sich mit geistigen Heilweisen beschäftigt oder was auch. So, es ist eigentlich so, dass jede Angst auch ein wunderbares Potenzial bietet, um positive Eigenschaften zu stärken. Und wenn diese positiven Eigenschaften gelebt werden, es gibt 11 davon, also 11 große Seeleneigenschaften, dann kann man eigentlich davon sprechen, dass der Mensch ein höchstes Bewusstsein erlangt hat oder auch Glückseligkeit erlangt hat.
Okay, finde ich super spannend und ich würde auch total gerne nochmal so in dieses Thema vom früheren Leben hineingehen, weil das tatsächlich auch ein Thema ist, wo ich einfach bislang mich noch nicht viel mit beschäftigt habe und für mich auch, ich sage wirklich ganz offensiv, einfach ein bisschen spooky war. Also wenn ich das richtig verstehe, dann sagst du ganz klar, jede Angst, die wir haben, hat ein Ereignis, die quasi der Grund dafür ist, dass diese Angst entstanden ist. Und dieses Ereignis kann sowohl entweder in unserem jetzigen Leben entstanden sein oder passiert sein, aber es kann eben auch in einem früheren Leben passiert sein.
Ja, ganz genau. Und ich kann das vielleicht ganz, ganz gerne an einem Beispiel erklären. Das ist mir heute Morgen so in den Sinn gekommen. Und das war so, also das Beispiel ist so, es handelte sich um eine Dame mittleren Alters und die war vor circa 2 oder 3 Jahren auf einem meiner Transformationsseminare. Und die hatte ursprünglich eine ganz furchtbare Angst um ihre Kinder. Und damals war das so, dass ihre Tochter gerade 18 wurde, also schon erwachsen war. Und ihr Sohn war auch schon im jungen Erwachsenenalter. Aber sie hatte trotzdem all die Jahre immer fürchterliche Angst, ihre Kinder irgendwie zu verlieren. Und was sie an Verhaltensweise aufgenommen hat für dieses Leben war, dass sie halt alles kontrolliert hat, was die Kinder anging. Und dass sie überall sich eingemischt hat. Und als wir uns kennenlernten, war das so, dass es mittlerweile da schon wirkliche Familienprobleme gab, weil die Kinder wollten schon fast nichts mehr von ihrer Mutter wissen, weil sie sich in alles einmischte und wie so eine Henne quasi auf dem Leben saß, ne? Wie so eine Glucke. Und wir haben dann einen Transformationsprozess durchlaufen und in dieser Arbeit konnte sie erkennen, dass sie in einer früheren Zeit, in einem früheren Leben, 2 Kinder weggeben musste, ein Junge und ein Mädchen. Und das ist nicht einfach so passiert oder weil sie keine Verantwortung aufnehmen konnte, sondern sie war damals sehr arm und sie konnte ihre Kinder nicht versorgen. Das war der Umstand. Und deswegen hat sie die Kinder weggegeben. Und ich konnte sehen, dass diese Kinder, der Junge und das Mädchen, genau die gleichen Kinder waren, die sie eben in diesem Leben wieder an ihrer Seite hatte. Und aus dem vergangenen Leben hat sich natürlich ein Schuldgefühl entwickelt in ihr, weil sie sich nicht verzeihen konnte, dass sie die Kinder weggegeben hat. Und weil sie sich das nicht vergeben konnte, hält die Seele noch in gewisser Weise daran fest. Sie hat diesen Schmerz noch in sich sitzen und sie versucht natürlich alles, um zum Wohle der Kinder eine Übermutter zu sein oder zu werden. Das kommt gar nicht so selten vor. Und mit diesem Sehen oder Erkennen ist es natürlich möglich, und das ist ein großer, großer Part in der medialen Arbeit, weil es geht darum, dass Menschen Verständnis entwickeln, sich selbst gegenüber oder anderen gegenüber, aber auch Mitgefühl entwickeln, auch sich selbst gegenüber oder anderen gegenüber, um eben diese Schuldgefühle auch zu lösen. Und für mich ist es sehr deutlich geworden, dass Menschen unbedingt an diesen Punkt, wo etwas entstanden ist an Schmerz, an Verletzlichkeit, zurückkehren müssen, den nochmal erleben müssen, das muss nicht lange gehen, um ihn loslassen zu können. Und wenn das passiert ist, dann können sie das Ereignis, das doch aus der Vergangenheit entstanden ist, auch dahin zurückbeordern, wo es hingehört, nämlich in die Vergangenheit und es loslassen. Und das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, sie müssen sich selbst vergeben, weil Schuldgefühle und Ängste sind wie eine Verdunkelung unserer Seele. Die legen Schatten auf unsere Seele. Und dann kommen wir in dieses Leben hinein und haben vielleicht ein latentes Gefühl von Trauer oder Traurigkeit, weil wir Verluste erlitten haben. Oder wir haben, wie es bei dieser Frau war, eben die Verluste, die sie erlitten hat mit dem Weggeben ihrer Kinder. Und dann tut sie natürlich alles Mögliche, um festzuhalten, die Kontrolle zu bewahren, damit nicht wieder so ein Umstand kommen könnte. So, man tut alles Mögliche, um quasi das festzuhalten. Und ja, wenn das gelöst ist, dann kommt eine totale Freiheit hinein. Und das ist ein Beispiel, das ich eigentlich ganz gerne nehme, weil es ist auch lustig. Und man sieht, wie schnell und effizient dann sowas auch quasi vonstatten geht, weil es war an diesem Tag so, dass die Frau sich tatsächlich vergeben konnte und es auch loslassen konnte. Und an diesem Tag hatte ihre Tochter, die eben frisch Führerschein gemacht hat, ihre erste Fahrt. Und das war damals im Allgäu und es war kalt und es war Winter. Und es war einen halben Meter Schnee gelegen und normalerweise hätte sie sich so gefürchtet um ihre Tochter, dass sie schon 3 oder 4 Mal angerufen hätte. Wie ist es gelaufen mit dieser ersten Fahrt? Mhm. Sie hat es definitiv nicht gemacht. Und mit dem Resultat, wir haben das dann am nächsten Tag erfahren, mit dem Resultat, dass quasi die Tochter sie am Abend anrief und sagte, Mama, was ist los mit dir? Dass die Mutter anruft, ne? Weil das ist ja normal gang und gäbe gewesen, und hat sich dann gesorgt um die Mutter, dass da irgendwas nicht in Ordnung wäre. Also man sieht, wie schnell das dann auch gelöst werden kann. Und dann kommt ein zweiter sehr schöner Aspekt hinein, weil es ist grundsätzlich so, dass alles, was der Mensch erfahren hat, aber auch transformiert hat, losgelassen hat, dass er das nutzt, um anderen Menschen weiterzuhelfen. Das heißt, dass er die eigenen Erfahrungen teilt, sein inneres Wissen teilt, um anderen weiterzuhelfen. Und im Fall dieser Frau ist es dann auch so gewesen, dass sie sozusagen jetzt selbst auch Lebensberatungen gibt, dass sie Menschen hilft, Dinge loszulassen oder auch Menschen Verluste loszulassen und auch überwiegend in Familien hilft. Dass Familienmitglieder untereinander auch gut klarkommen, sich Verständnis entgegenbringen, dass sie sich mitfühlen, begegnen etc. Und das ist ein sehr, sehr schöner Aspekt, der, man kann sagen, wenn der Mensch sein eigenes Licht mehr entwickelt hat, durch das Ablösen dieser Ängste und Schuldgefühle, dass er das auch nutzt und teilt mit anderen.
Okay, also wenn ich das jetzt einfach nochmal so zusammenfassen würde, dann habe ich da jetzt draus mitgenommen, dass es wirklich so 3 Schritte sind. Es geht darum, die Ursache zu erkennen, und ja, du sagst auch ganz klar, die Ursache, ohne die Ursache zu erkennen, kann ich nicht lösen, was da ist.
Ja.
Für sich selbst ein Verständnis zu entwickeln, auch so ein bisschen so eine liebevolle Sichtweise und einen Umgang, warum man so ist, und genau, ein Mitgefühl zu entwickeln, ja, und dann wirklich in die Vergebungsarbeit hineinzugehen.
Und ganz genau. Dann auch und dann als letzter Schritt sozusagen auch die positiven Eigenschaften auch zu leben. Ne? Wenn wir das Beispiel nehmen von dieser Frau, dann hat es ja mit dem Wandel von Trauer, also die Traurigkeit über den Verlust der Kinder, auch, wenn man dann das Pendant anschaut, was das Pendant von Trauer ist, dann ist es Freude, also die Freude zu leben. Und aus dem hilflosen Gefühl, sie hat ja ihre Kinder nicht gerne weggegeben, und dem Ohnmachtsgefühl, eben diese Eigenmächtigkeit zu gebrauchen, zu wissen, ich entscheide und es ist wichtig für mich, gut und richtig zu entscheiden, diese Verantwortung zu gehen und auch das Vertrauen aufzunehmen natürlich. So, dann wird man aktiv. So, es nützt nichts, nur Dinge zu verstehen und auch zu lösen und zu vergeben, sondern man muss dann auch das Positive gebrauchen. So, ich sage meistens zu Menschen, wenn sie sehen können oder verstehen, warum eine gewisse Angst in ihnen sitzt oder ein Schuldgefühl oder was auch, dann ist mit diesem Neuerleben 80% gelöst. Und ich sage immer, die 20%, die bleiben, sind das Üben im Alltag. Es mag nochmal so eine Angst aufkommen, aber dann weiß der Mensch sofort, aha, ich weiß, woher es kommt, ich weiß, dass ich das nicht mehr brauche, aber es geht für mich darum, mich nicht hilflos zu fühlen, sondern es geht für mich darum, wirklich auch in die Eigenmächtigkeit zu gehen und meinen Mut zu gebrauchen und mein Vertrauen. So, er kann viel, viel schneller agieren. Er fühlt sich nicht als Opfer der Umstände.
Ja, das finde ich halt nochmal einen wichtigen Punkt, weil also de facto, das war jetzt auch die Frage, die für mich aufkam, wir sind ja nun mal schon alle Gewohnheitstiere, ne? Und ich meine, rein neurowissenschaftlich betrachtet, funktionieren wir einfach ja auch sehr stark durch Gewohnheit, durch automatisierte Mechanismen, die wir immer wieder und wieder abspulen, die ja extrem viel Achtsamkeit bedürfen, dass wir wirklich etwas in unserem Alltag verändern. Und je stärker bestimmte Muster auch mit Gefühlen und emotionalen Erlebnissen verbunden sind, desto stärker sind sie ja auch verankert.
Absolut.
Ich denke auf jeden Fall, dass Vergebungsarbeit ein unglaublich wichtiger Teil ist, weil ich habe auch für mich zum Beispiel gemerkt, gerade durch emotionale Meditationen oder auch durch emotionale Rituale, also überall, wo ich emotional in Themen reingehen kann, löst man auf jeden Fall sehr, sehr viel und man merkt auch wirklich, dass das einen Effekt für einen hat. Ich glaube aber auch, wie du gerade gesagt hast, dass dann wirklich die Achtsamkeit im Alltag und das Anwenden davon ein unglaublich wichtiger Schritt ist, den man auch nicht unterschätzen darf.
Nee, das ist auch der Grund, warum, also ich gebe zum Beispiel auch Retreats mit meinem Mann, aber auch eben diese Transformationsseminare, wo es eben auch sehr stark darum geht, da wird auf Seelenebene, aber auch Persönlichkeitsebene gearbeitet, weil es so wichtig finde, dass man mit sich selbst im Reinen ist und dass man sich selbst verstehen lernt. Und eben all diese Gewohnheitsgeschichten, von denen du gerade sprichst, auch verstehen lernt, woher kommen sie, wenn dieses Verständnis da ist. Ne, es gibt ja so viele, fast jeder Mensch hat zum Beispiel die Angst davor, einen Fehler zu machen. Mhm. Und wir sind ja schon so gepolt darauf und nichts falsch machen zu können, zu dürfen, etc. Und die Kreativität geht verloren und die Schöpferkraft geht verloren. Und was machen Menschen zum Beispiel, wenn sie diese Angst in sich sitzen haben? Ich könnte was falsch machen. Ne? Sie tendieren dazu, entweder nichts zu machen. Das könnte eine Gewohnheit sein zum Beispiel. Ja, also lieber mache ich nichts, bevor ich was Falsches machen könnte. Oder sie machen alles zu 150%, was die meisten Menschen tun. Das wäre auch so eine Gewohnheit, immer über die Grenzen hinaus zum Beispiel. Aber wenn ich sehe, warum vielleicht diese Angst entstanden ist oder woher sie kommt, dass ich was falsch machen könnte, dann kann ich mit dieser neuen Sichtweise und dem Verständnis zu mir selbst auch wirklich sagen, okay, für mich geht es darum, auch mal Mut zu haben zum Risiko. Ich gestehe mir das einfach oder zu, dass ich mal was falsch machen könnte, zum Beispiel. Also für mich geht es um Mut, für mich geht es um Vertrauen. Und dann nimmt der Mensch das ganz bewusst auch auf und wahr. Und es geht eben darum, auch diese Gedankenmuster, die auch gewohnheitsverhaftet sind im Menschen, wie so ein Hamsterrad.
Genau, schönes Bild.
Gewisse Gedanken, ja, das ist so, ne? Und ich kann, weil ich trainiert bin darin, ich kann diese Gedanken manchmal hören aus Menschen heraus. Und das kann sein, ich bin nie gut genug oder immer geht alles daneben oder immer mache ich alles falsch oder ich habe nie Zeit oder was auch. Und dann ist es ganz, ganz spannend zu sehen, weil es ist nicht nur, dass wir gewisse Negativgefühle, Ängste aus früheren Leben mitbringen, sondern dass wir das auch in der Kindheit dann quasi in diesem Leben erstmalig neu erleben, also vermeintlich neu. Und dass wir dann auch hier schon, also es macht nicht das kleine Kind, aber es entwickelt sich später, dieses Gedankenmuster aus der Situation heraus, aus dem Negativgefühl heraus entwickelt. Und ich kann zum Beispiel als Beispiel nehmen, bei mir ist es oftmals früher das Gefühl von Hilflosigkeit gewesen eben auch. Und ich habe mich dann abgefragt, wann ist dieses Gefühl zum ersten Mal entstanden oder wann habe ich das als Kind zum ersten Mal erlebt. Und meistens passiert das zwischen 1 und 4 Jahren, das ist wissenschaftlich. Also das meiste, was wir da aufgenommen haben, entsteht zwischen 1 und 4. Und ich habe mich dann zum Beispiel gesehen, da liegt überhaupt keine bewusste Erinnerung daran, dass ich als Kind im Bad eingesperrt wurde von meinen Eltern mit 2. Und ich habe geschrien und geweint und mich total einsam gefühlt und allein sein. Das war auch dann ein Gefühl, was mich später begleitet hat. Und wenn man dann in dieses Kind wieder zurückkehrt sozusagen und verständnisvoll auf dieses Kind blickt, dann kann man, und vielleicht auch abfragt, das ist auch so ein schöner Prozess, den man da machen kann, was hat dieses Kind in diesem Moment, wo es eingesperrt war, hilflos sich gefühlt hat, allein gelassen, was hat dieses Kind begonnen zu denken und zu glauben? Und bei mir war das zum Beispiel, ist jetzt nur ein Beispiel, dieser Glaubenssatz von, man kann Menschen nicht vertrauen oder die Welt ist schlecht. Und dann kann man sich selbst abfragen, wie oft man das im Leben schon gedacht hat, in gewissen Situationen und so. Aber wenn man versteht, dass es da entstanden ist und der Gedanke sich daraus geformt hat später, dann kann man an dieser Stelle auch fragen, was zum Beispiel Gott, der ja das Beste will für Menschen, anstelle dessen für dich gefragt hätte oder gewollt hätte. Und da war die Antwort dann sehr klar und deutlich, dass du vertraust, dass du wieder Vertrauen aufnimmst in Menschen, dass du dir selbst vertraust. Und das ist dann sehr, sehr bedeutsam, auch für die emotionale Ebene. Und dann kann das auch losgelassen werden. Und man tritt eben in das ein, was die positiven Eigenschaften sind, wie Vertrauen, Verantwortung, Mut etc., eigene Schöpferkraft. Das gehört dann alles dazu. Und von der Einsamkeit dann quasi in ein Gefühl der Gemeinschaft, in das Gefühl von Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, in den vertrauensvollen Umgang miteinander und auch von dem Gefühl von hilflos zu sein, eben auch in dieses, ich bin keineswegs Opfer, ich bin in der Lage, mein Leben selbst zu gestalten, wie ich es möchte und in Freude zu gestalten. Ne? Jeder Mensch hat das Recht, glücklich zu sein.
Schön, ja. Nein, also macht auf jeden Fall Sinn.
Ja. und dann ist noch ein Aspekt, wenn ich das noch anfügen darf, da geht es auch um Selbstvergebung. Ne? Weil nicht nur um Selbstvergebung, weil zum Beispiel, wenn sowas betrachtet werden kann, dass man dann mit den Seelen auch spricht, in dem Fall waren es meine Eltern, die das tatsächlich gemacht haben, also die haben mich da eingesperrt, weil meine Mutter musste arbeiten, mein Vater war nicht da, so wenn die einkaufen gingen, dann hat die das wahrscheinlich auch wirklich so gemacht, einfach für eine Stunde das Bad abgeschlossen, dass man diesen Menschen dann auch vergibt, weil man vielleicht auch versteht, warum haben sie das getan. Sie haben das auch nicht gerne getan, sondern aus einer Notsituation heraus oder weil sie sich anders nicht helfen konnten. Und mit Verständnis kann man dann denen vergeben, aber ich muss mir
gerade der Gedanke, der hilft halt.
Ja, dass man sich selbst auch vergibt, dass man so begonnen hat zu denken und zu fühlen über sich selbst.
Ja, beziehungsweise auch wirklich ich finde diesen Gedanken einfach immer unglaublich schön zu sagen, der andere, der handelt immer nach seinem besten Wissen und Gewissen und der wusste es in der Situation wahrscheinlich auch nicht besser. Und ich glaube, all das ist auch wirklich ein Prozess, weil gerade auch, ich sag mal, dieser gesamte Prozess von Erkennen und Wahrnehmen, dann kommt oftmals auch erstmal die Wut und die Traurigkeit darüber, dass Dinge so sind, wie sie sind, aber dann kommt irgendwie auch so die Erkenntnis und dieses Annehmen.
Genau.
Und wenn das halt da ist, dann merkt man eigentlich auch schon, dass man wirklich dann auch langsam in die Vergebung reingehen kann.
Genau, ne? Also die Frau, die ich genannt habe als Beispiel, die hat ja zum Beispiel nicht in böser Absicht ihre Kinder weggegeben, aber sie hat keine andere Möglichkeit gesehen und sie wollte, dass ihre Kinder es besser haben. Und wenn man das dann sieht, weil vor lauter Schuldgefühl kann man diese Dinge meistens auch nicht mehr anschauen in dem wahren Licht, in dem sie da standen. Und wenn sie dann Verständnis entwickelt im Sinne von, ich habe einfach das Beste gewollt, ich wollte, dass meine Kinder weiter leben können, dann kann sie sich selbst auch vergeben und weitergehen.
Schön. Gerade in Bezug auf Vergebungsarbeit muss ich jetzt auch einfach nochmal erwähnen, du hast ja auch ein ganz tolles Buch geschrieben, Tore zur Freiheit. Mhm. Und aus diesem Buch stellst du ja hier exklusiv den Podcast-Hörern auch noch ein Tool zur Vergebungsarbeit vor. Vielleicht möchtest du dazu nochmal so ein bisschen kurz was erklären, dass man auch einfach weiß, was für eine tolle Überraschung da auf einen wartet.
Ja, also man hat in dem Buch sind auch mehrere Übungen, zumindest ein paar Übungen, die helfen, eben auch mit eigenen Schuldgefühlen umzugehen oder auch Ängste zu wandeln oder Dinge zu erkennen. Und das war mir doch ein großes Bedürfnis aus dieser 20-jährigen Arbeit und immer noch neugierig zu sein und immer noch erstaunt zu sein, was Menschen wählen, um das eine oder andere loszulassen oder neu aufzunehmen. Und bei der Vergebung ist zum Beispiel ein Ritual dabei. Ich mache das zum Beispiel, ich mache das nicht jeden Tag, aber doch öfters, dass ich in einer Art Tagesrückblick zum Beispiel den Tag betrachte und schaue, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Gibt es etwas, was ich mir selbst vergeben muss? Oder gab es vielleicht schwierige Situationen oder habe ich vielleicht mal übers Ziel hinausgeschossen? Ich bin zum Beispiel ein sehr emotionaler Mensch, der Feuer unterm Arsch hat sozusagen. Und der mal schnell steigen kann, aber genauso schnell auch wieder runterkommt. Und dann kann schon sein, dass man vielleicht ja in überreagiert oder dass etwas in dieser Richtung passiert oder man vielleicht etwas zu streng gesagt hat oder wie auch immer. Und was ich dann tue, und ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, damit man Dinge nicht anhäuft. Es ist wichtig, dass man Dinge nicht anhäuft, dass man dann innerlich die Betroffenen oder die betreffenden Seelen, man kann ja auch innerlich mit Menschen sprechen. Und es hat wirklich eine Auswirkung. Und dass man die sozusagen innerlich um Vergebung bittet, indem man sagt, es tut mir leid, das hätte ich vielleicht anders sagen können oder es tut mir leid, ich hätte das sanfter ausdrücken müssen oder was auch immer. Und also wenn man natürlich Gesicht face-to-face sozusagen ist, dann kann man das natürlich ganz real den Menschen fragen. So, wenn der Mensch da ist, würde ich natürlich sofort den Menschen um Entschuldigung bitten. Aber wenn das nicht der Fall ist und er wohnt weit weg oder man hat keinen Zugriff mehr, dann ist es etwas, was man doch innerlich machen sollte. Und das Gleiche tue ich dann auch für mich. Ich vergebe mir auch, dass ich vielleicht etwas Bestimmtes gesagt oder nicht gesagt habe oder so gehandelt habe oder auch nicht gehandelt habe. Und lasse es dann auch los, weil wir Menschen sprechen uns nur selbst schuldig. Gott tut das nicht. Er weiß, warum gewisse Dinge entstanden sind. Und dass das meistens aus Unwissenheit oder aus Not oder eben, wie du sagst, weil Menschen es nicht besser wussten, geschehen ist. Und unter dem Aspekt kann man dann auch leichter loslassen. Und für mich ist, wenn es sehr schwierig ist um das Thema Vergebung, sehr wichtig, dass ich versuche, den anderen in der Situation zu verstehen, wenn mir etwas getan wurde, dass der das wahrscheinlich auch nicht immer einfach hatte. Wir nehmen zum Beispiel, mir ist es eingefallen heute Morgen, Cybermobbing. Es ist bewiesen, dass alle, die Cybermobbing betreiben oder betrieben haben, früher Opfer desgleichen waren. Mhm. Und es ist oft auch in Familiensystemen, wenn eine Familie, wenn zum Beispiel ein Kind wenig Liebe von der Mutter erfahren hat, dann ist es sehr oft der Fall, dass die Mutter natürlich nichts anderes erfahren hat von ihren Eltern. Und was soll sie weitergeben, was sie nicht selbst erfahren hat? Und wenn ich sehe, wie sehr der Mensch darunter gelitten hat, der mir das antut, nämlich keine Liebe zu schenken zum Beispiel, und ich betrachte ihn mit diesem Verständnis und Mitgefühl, dann kann ich das auch besser verstehen, loslassen, vergeben. Und das mache ich dann ganz, ganz real, innerlich, dass ich diese Menschen quasi an den Tisch hole oder wenn wir zum Beispiel das Beispiel nehmen, das ist auch im Buch beschrieben, das Kind sieht sich in der Situation zwischen 1 und 4 in etwa, dass du all die Menschen, die etwas angetan haben, in den Raum oder an den Tisch zusammenrufst und ihnen aus der Sicht ohne Groll und ohne Zorn erklärst, wie du dich gefühlt hast, weil dieser Ausspruch, wie habe ich mich gefühlt in dieser Situation, sprechen über Gefühle, so wichtig ist. Und dann zuhörst, was die anderen sagen. Und dann wird man ganz oft feststellen, dass die vielleicht auf innerer Ebene total schockiert sind und sagen, es tut mir leid, das habe ich nie für dich gewollt. Ich habe das vielleicht auch nicht gewusst, dass es so rüberkam. Es gibt Missverständnisse. Oder ich habe es nicht anders erfahren und konnte es auch nicht weitergeben. Ich hätte es gern anders getan. Und mit dieser Betrachtungsweise, den anderen vielleicht auch zu sehen, ebenso wie ein Kind, dass es einfach nicht besser wusste, hilft, leichter vergeben zu können.
Auf jeden Fall. Und ein Gedanke, den ich gerade noch mit dieser Situation hatte, ist auch dieses Anhaften an Groll, an Ärger, an jemanden zu verurteilen. Das ist ja auch am Ende des Tages ein Gefühl, was dir am allerwenigsten etwas bringt, weil du bist derjenige, der damit rumläuft, der das Ganze mit sich schleppt. Und es ist nicht nur ein Vergeben dem anderen, sondern es ist ja auch auf der gleichen Ebene ein, sag ich mal, Lernen und ein einfach Freimachen für sich selbst. Weil wenn du wählen kannst zwischen Freiheit und Frieden und Groll und Ärger, dann solltest du immer den Frieden und die Freiheit wählen.
Ja, und es ist schön, dass du das sagst, weil das ist eigentlich auch, was in uns wohnt. Wir sind im Grunde mitfühlende, empathische Wesen. Und in Groll und Wut und Aggression und Zorn zu sein, entspricht nicht unserem wirklichen Naturell. Ja. Natürlich wird es nicht gut tun. Und es ist klar, wir können, wenn uns jemand etwas angetan hat, dann kannst du das nicht ungeschehen machen. Aber es bleibt die Verantwortung, sich um den eigenen Schmerz zu kümmern, ne, und die eigene Wunde sozusagen zu schließen. Und das kann man eben nur, indem man den eigenen Schmerz betrachtet und diese Verletzlichkeit, diesen ärgsten Schmerz auch anschaut, anerkennt und sagt, ich möchte das verändern. Genau, also wirklich auch diese positiven. Das ist wie, jeder Mensch hat gut und schlecht in sich sitzen, aber worauf gebe ich wirklich mein Augenmerk? Welchen Wolf füttere ich in mir, den guten oder den nicht so guten? Und dann zu verstehen auch, manches kann man vielleicht nicht vergessen, das ist logisch, ne? Ob jetzt ein Mord geschieht oder Gewalt, was auch immer, es wird nicht vergessen sein, aber ich kann lernen, loszulassen, umzugehen, zu vergeben und vielleicht sogar mit diesem schlechten, negativen Erlebnis etwas Gutes in die Welt bringen. Ich erlebe das ganz oft, dass Menschen, die traumatische Erlebnisse gehabt haben und es überwunden haben und auch vergeben konnten, dass die anderen Menschen eben auch helfen zu vergeben. Und generell muss man einfach sehen, kein Mensch ist einfach von sich aus oder aus sich heraus böse. Er hat selbst etwas Schlimmes erlebt, was ihn kalt gemacht hat oder nicht mehr mitfühlend oder was auch immer. Aber es ist nicht der Ursprung.
Ja, so war. Ich finde gerade auch das Thema Rituale bzw. das Vergebungsritual wirklich total schön. Ich danke dir da auch von Herzen nochmal, dass du das mit der Community hier so teilst. Ich werde das auf jeden Fall diese Woche in den Newsletter reinnehmen und versenden. Wenn es sonst jemand noch haben möchte, der gerne zum späteren Zeitpunkt den Podcast hört, dann gerne einfach mich anschreiben und dann sende ich das gerne auch noch zu. Wir sind langsam schon am Ende unserer Zeit.
Ja.
Und zum Ende hin habe ich immer drei Fragen, die du vielleicht ja auch schon in dem Podcast kennengelernt hast, den du dir angehört hast, die ich meinen Podcast-Interviewpartnern immer stelle. Das sind wirklich Fragen, die einfach ganz spontan und intuitiv zu beantworten sind.
Okay.
Und einfach nochmal so ein bisschen was über dich verraten. Die erste Frage, die ich habe, ist, was ist dein Lieblingszitat und warum?
Eines meiner Lieblingszitate, das wird man auch in meinem Buch finden, und das ist von Kabir. Ich liebe das, weil es auch meine Arbeit auch ein bisschen beschreibt. Und Das ist ein bisschen länger und das heißt, der Weg der Liebe ist kein raffiniertes Argument. Das Tor dorthin ist Verzweiflung. Die Vögel ziehen am Himmel große Kreise voller Freiheit. Wie lernen sie zu fliegen? Sie fallen und im Fallen wachsen ihnen Flügel. Ach, ich finde das so schön.
Das ist mega schön. Das ist super schön, ja. Ja, ich glaube, da braucht man auch gar nicht viel zu erklären. Das wirkt für sich.
Ja, ja. Und eines ist noch, ich habe eigentlich zwei, sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Das ist von Gandhi.
Ja, schön. Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Gibt es denn ein Buch, wo du sagen würdest, das hast du gelesen und das hat deine Sicht auf die Dinge oder sogar dein Leben, deinen Alltag maßgeblich verändert?
Ja, es gibt einige Bücher, ob sie jetzt lebensverändernd waren für mich, kann ich vielleicht so nicht unbedingt sagen, aber die doch geholfen haben, Inspiration zu geben. Oder ich bin derzeit gerade am Lesen oder habe es gerade fertig gelesen von ein Buch von Brené Brown. Das ist eine amerikanische Soziologin, also sie ist Professorin am Graduate College in Houston, Texas. Und die hat wunderbare Bücher geschrieben über Verletzlichkeit, über Scham. Was ich gerade fertig gelesen habe, heißt Laufen lernt man nur durch Hinfallen von ihr. Nur wer Schwäche zulässt, ist wirklich stark. Und es beschreibt so aus ihrer Arbeit, was ich sehr, sehr schätze und unglaublich mag. Sie schreibt auch in ihren Büchern das auf humorvolle Art und Weise. Aber es sind doch auch aus ihren Forschungsergebnissen heraus von Tausenden von Befragungen sehr, sehr nützliche Dinge, wie Menschen lernen, Scham zu überwinden oder wieder aufzustehen, wenn sie gefallen sind und ja, ihren Mut zu gebrauchen. Also man sieht sehr, sehr viel Parallelen eigentlich auch von unserer beider Arbeit. Da finde ich alle Bücher von ihr sehr hilfreich. Sie hat einen TED-Talk gemacht, der ist 23 Millionen Mal angeklickt worden. Der hat auch mit Verletzlichkeit zu tun. Das ist für die Zuhörer mit Sicherheit eine super Inspirationsquelle.
Auf jeden Fall werde ich mir auch direkt mal anschauen. Die letzte Frage. Ich bin der ganz festen Überzeugung, dass jeder Mensch so seine persönliche Kraftquelle hat, die er für sich aktivieren kann, um Kraft und Energie für seinen Alltag zu schöpfen und ja, seinen Alltag zu meistern und ihn zum Leuchten zu bringen. Und mich würde interessieren, was ist deine größte Kraftquelle?
Humor. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ich finde Humor, was auch eine Seeleneigenschaft ist, wichtig. Lachen auf jeden Fall. Meditation ist für mich eine Kraftquelle, ohne die ich, glaube ich, in dieser stürmischen Zeit auch nicht bestehen könnte. Also für mich ist Meditation, und das ist eine Stunde am Tag, unablässlich. Da schöpfe ich meine Kraft und nehme die Verbindung mit mir auf, schließe die Freundschaft mit mir selbst und sehe ja auch die Schönheit, die Gott eben auch in uns hineingegeben hat. Das ist für mich so diese Kraft- und Friedensquelle, in die Stille einzutreten. Die Stille zu erfahren ist total wichtig. Und eine andere Kraftquelle ist mein Mann definitiv.
Schön. Sehr schön. Das sind ja einige Kraftquellen. Yeah.
Es gibt eine schöne App, die ich mir ab und zu anhöre, die von einem indischen Meister, der auch eine wunderbare Inspiration für mich war auf meinem Weg und der in Amerika lebt, die man sich runterladen kann. Das heißt Timeless Today. Und das ist ein Mensch, der sich zur Aufgabe gemacht hat, über den Frieden zu sprechen oder wie dieser Frieden erfahren werden kann in jedem Menschen. Und das ist auch immer eine ganz nette Inspirationsquelle, geht so wenige Minuten. Und ich finde, wenn man dieser inneren Weisheit lauscht, dann ist das auch schon wieder so erhellend und es gibt wieder so diesen Auftakt für den Tag.
Toll. Genau. Klasse, auf jeden Fall ganz, ganz viele Tipps für die Hörer hier da mit dabei. Super schön. Andrea, es war mir eine Freude, dass du im Podcast zu Gast warst. Ich habe super viel heute gelernt, habe super viel mitgenommen. Ich glaube oder hoffe auch, zumindest ist es bei mir so, dass so ein bisschen diese Skepsis gegenüber dem Thema, ich sag mal, Medialität, Spiritualität, frühere Leben, die ganz, ganz viele Menschen ja einfach noch haben, eingenommen mich selbst, um ehrlich zu sein. Anderen vielleicht auch ein bisschen abgefallen sind heute, weil ich es echt einfach super spannend und interessant war, dir zuzuhören. Das hat für mich Sinn gemacht. Und vielen, vielen Dank dir für deine Zeit, dass du da warst. Großartig.
Ja, danke dir auch. Es war mir eine Freude, da zu sein.